für all diese herrlichen Lieder. Und wir sind dabei der großen Erwartung, dass wir bald beim Herrn singen werden. Dort wird keine Stimme mehr heiser. Niemand braucht mehr nach dem Rechten zu sorgen oder sehen. Es wird alles gut sein für immer. Ich bin Gott dankbar, dass die meisten geblieben sind und erst nach dieser Versammlung fahren werden. Möge Gott euch dafür reichlich segnen. Ihr wisst ja, dass wir zum Jahresende hier zusammen sein werden. Und ich möchte euch dazu schon heute ganz herzlich einladen. Sollte der Herr bis dahin nicht gekommen sein, dann kommt ihr. Ja, das ist ein schöner Vertrag. Wenn der Herr nicht gekommen ist bis dahin, dann kommt ihr und wir werden Gemeinschaft mit ihm und miteinander haben. Ich habe den Eindruck, dass sie auch inniger und herzlicher wird, dass wir den Herrn und auch einander besser verstehen. Man muss manchmal den guten Willen dazu mitbringen und manchmal auch auf Empfang stellen. Die meisten schalten ab und dann hören sie und hören und sie hören nichts, weil sie abgestellt haben. Man muss schon manchmal auch die Antenne rausziehen und dafür sorgen, dass die Verbindung da ist. Man muss gewillt sein zu hören. Und dann wird der Sender sicherlich auch schön zu hören sein. Wir leben ja in einer Zeit, wo es schon Automatik gibt. Man drückt auf den Knopf und automatisch kann man dann immer den richtigen Sender hören. Möge Gott uns das geistlich schenken, dass wir so mit ihm und auf ihn abgestimmt sind, dass wir in allen Dingen ihn hören und das, was er sagt, und auch bereit sind, es zu tun. Wir sind dem Herrn für jede Versammlung sehr dankbar, für jedes Wort, das wir hören dürfen, das wir glauben, ja, dass wir so aufnehmen können, wie er es hinterlassen hat. Wir haben allzu gut begriffen, was es verursacht hat oder wodurch es geschah, dass am Anfang die Gemeinschaft mit Gott unterbrochen wurde, nämlich dann, als es dem Feind gelang, das Wort zu nehmen, es ein wenig umzudrehen und dann zurückzugeben, und schon war es geschehen. Vielleicht ist es aus diesem Grunde, dass Bruder Branham, ja nicht vielleicht, sondern ganz gewiss, dass Bruder Branham immer wieder betont hat, die geringste Abänderung ist Abweichung vom Original und ist nicht mehr das Wort der Wahrheit, sondern menschliche Deutung und hat keine Hoffnung auf Fortbestand. Wir werden jetzt nur noch einige Bibelstellen lesen. Wir haben ja genug gehört in diesen Tagen. Die Predigten stehen uns allen zur Verfügung und so könnt ihr alle lesen, euch darin vertiefen und den Geist Gottes zu euch sprechen lassen. Das ist im Grunde genommen die reellste Sache, die es im Moment auf Gottes Erdboden gibt. Dass alle ohne jeglichen fremden Einfluss die Predigten lesen, sich darin vertiefen und durch den Geist Gottes in alle Wahrheit führen lassen. Da braucht niemand mehr zu kommen und zu deuten, zu sagen, was es sein soll oder was es meint, sondern Es meint, was es sagt, und es ist gesagt worden, was gemeint ist. Etwas ist mir aufgefallen, als Bruder Pisal dieses Wort las, da musste ich, und das ist wiederum keine Kritik, sondern eine schmerzhafte Feststellung. Und ich hoffe, dass ihr und alle, die es je hören werden, das zu unterscheiden vermögt. Eine Kritik ist eine Sache, die jemand vielleicht als Hobby macht und sich dabei wohlfühlt, aber eine Feststellung von Dingen, die nicht recht sind vor Gott, das ist eine so schmerzhafte Sache und die tut keiner, ohne dass er selber tiefes Leid darüber empfindet. Aber ich habe ja hier an dieser Stelle vor kurzem die Kassette ablaufen lassen von der Konferenz in Stockholm. Du hast sicher auch davon gehört, Bruder Wallström. Als die Brüder vom nordamerikanischen Kontinent dort waren und eben mancherlei Behauptungen aufstellten, dass die Gnadenzeit vorbeigegangen ist, 1963, dass der Gnadenthron Gerichtsthron ist, dass der Herr gekommen ist und jetzt auf Erden ist und so weiter. Mancherlei Dinge sind da gesagt worden. Und das sind Brüder, die uns nicht unbekannt sind. Und daher dieser große Schmerz. Aber Folgendes ist mir beim Lesen aufgefallen und die Schriftstelle, die dazugehört. Hier in 1. Johannes im 4. Kapitel haben wir diese kostbare Stelle gelesen. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott erkennt oder kennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung. Jetzt kommt die Stelle, auf die ich aufmerksam wurde. 2. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Denn viele Irrlehrer sind in die Welt ausgezogen, die Jesus Christus nicht als den im Fleisch erscheinenden Messias bekennen. Darin zeigt sich der Irrlehrer und der Wiederchrist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Denn da ist lautstark gesagt und betont worden, dass Christus jetzt geistlich als das Wort zurückgekehrt ist und nun unter uns ist. Hier sagt die Heilige Schrift, darin erkennen wir den Irrlehrer, den Geist des Antichristen, der Jesus nicht als den im Fleische erscheinenden Messias bekennt. Wir mögen manchmal gedacht haben, ach ja, das ist so diese große Sache auf den sieben Hügeln, aber da bleibt's nicht stehen. Es dringt hindurch, geht bis in die letzten Kirchen und Freikirchen, ja bis in die letzte geistliche Bewegung hinein. Die Wahrheit ist unteilbar. Die Wahrheit muss so bestehen bleiben, wie Gott sie uns hinterlassen hat. Wir als Menschen würden tolerant sein und sagen, nun gut, das ist ihre Ansicht. Hier geht es nicht um deine und meine oder irgendeines anderen Ansicht. Hier geht es um den Geist der Wahrheit und um den Geist der Lüge. Hier geht es um sein oder nicht sein. Nicht, dass man ein Auge zumacht und auf dem anderen schon blind ist und alles durchgehen lässt, sondern einfach Gottes Wort zu Herzen nimmt und sich dadurch ansprechen lässt. Hier wird mit klaren und eindeutigen Worten, die keine Auslegung bedürfen, gesagt, worum es geht. Jeder, der da bezeugt, dass Jesus Christus nicht im Fleisch, sondern auf irgendeine andere Art wiederkommt oder gekommen ist, ein solcher Mensch hat nicht den Geist Gottes, sondern einen antichristlichen Geist. Ja, das ist die Heilige Schrift. Das ist Gottes Wort. Ja, und wir haben ja gemerkt, was alles noch gesagt wurde, und das war ja wirklich der Gipfel. Aber höret, was dahinter steht in Vers 8. Gebt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht das verliert, was ihr durch eure Arbeit bereits erreicht habt, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi verbleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre verbleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Man mag vielleicht meinen, die Lehre ist ja nicht so wichtig, und das stimmt. Ein Bruder, und das sage ich vielleicht, weil unsere beiden italienischen Brüder sich taufen lassen werden. Ein Bruder stellte in der vergangenen Woche in Palermo die Frage, was ist wichtiger, die Rettung der Seele oder die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus? Und man muss einfach antworten, dass beides wichtig ist auf dem Platz, auf den Gott es gestellt hat. Die Rettung der Seele ist natürlich das Allerwichtigste. Genauso wichtig ist die biblische Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Um einmal alle Überlieferung, allem, was nicht vor Gott bestehen wird und kann, eine völlige Abfuhr und Absage zu erteilen, muss man den Mut haben, den biblischen Glaubensgehorsam selber zu erleben und in die Tat umzusetzen. Hier wird uns gesagt, jeder, der darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott nicht. Und die Heilige Schrift sagt uns, und das ist die Lehre Christi, derselbe Jesus, der von euch in den Himmel emporgehoben wurde, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das ist Gottes Wort. Und wenn irgendjemand sagt, ja, er ist jetzt geistlich gekommen und er ist als Wort gekommen, und so weiter. Es mag Eindruck bei denen hinterlassen, die Gottes Wort nicht kennen. Wir haben durch die Gnade Gottes von Anfang an unterscheiden können zwischen einer Offenbarung des Herrn und zwischen seiner Wiederkunft. Sogar die Bibelstelle im Matthäus Evangelium 24, in Lukas 17, wo davon die Rede ist, wenn der Menschensohn sich offenbart. Und dann erst kommt die Stille, als dann werdet ihr den Menschensohn mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Das eine ist die Offenbarung, und dadurch wird unsere Aufmerksamkeit auf das gelenkt, was wir wissen müssen in Verbindung mit der Wiederkunft des Herrn. Und das andere ist dann das Kommen des Menschensohnes, das so ist wie ein Blitz, der vom Osten aufgeht und zum Westen scheint. Also die klare Unterscheidung zwischen der Offenbarung des Herrn in der Wolke als Menschensohn, um das Signal zu setzen, um uns allen wissen zu lassen, hier tritt nicht ein Mensch auf, sondern ein Mann von Gott gesandt, ein Mensch, durch den ich, der Herr, mich selbst offenbare. Dann aber vermögen wir zu unterscheiden, dass der Mensch nicht Gott ist und Gott nicht der Mensch, sondern der Mensch, den Gott gebraucht hat, ist ein irdisches Gefäß und Gott bleibt trotzdem noch Geist und ist über alles hoch erhöht und erhaben. Wohl die Menschen, der klare Sinne hat und auch geistlich nicht zerrüttet wird. Wir leben ja in einer Zeit, in der es wirklich schwer geworden ist, den Weg noch zu finden. Und da teile ich das Wort mit unserem geliebten Bruder, der ja einleitend sagte, dass das Wort uns den Pfad erleuchtet. Es ist ein Licht auf unserem Wege. Auch dieses Wort, das wir eben betrachtet haben. Jesus Christus, der Messias, wird so wiederkommen, wie er gen Himmel gefahren ist. Offenbaren kann er sich in der Wolke, in der Feuersäule. Offenbaren kann er sich, wie und wann und wem er will. Aber seine Wiederkunft ist im Worte Gottes beschrieben. Er wird kommen mit der lauten Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes. Und die Toten werden zuerst auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt werden. Und gemeinsam werden wir dem Herrn entgegengerückt werden. Ein anderes Kommen des Herrn für die Brautgemeinde gibt es nicht. Es gibt nur Gnadenheimsuchungen Gottes. Und in jeder Versammlung haben wir das Recht zu glauben, dass der Herr in unserer Mitte ist, dass er gegenwärtig ist, dass er redet und dass er wirkt. Aber das ist doch nicht seine Wiederkunft. Das ist nur die Einlösung der Verheißung, die er gegeben hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Welch eine Gnade, dass Gott uns dieses Vorrecht geschenkt hat, zu glauben, wie die Schrift sagt. Und wenn hier bezeugt wird, jeder, der darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott nicht. Warum nicht? Weil er außerhalb des Wortes Gottes steht. Die Betonung liegt immer auf dem Worte Gottes. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, wer über das Zeugnis der Heiligen Schrift, über das Zeugnis des Wortes Gottes hinausgeht, der hat Gott nicht. Und den hat Gott auch nicht. Der kann zwar viel von Gott sprechen, vielleicht mehr als diejenigen, die im Worte und damit in Gott geblieben sind. Aber ich meine, das hat doch gesagt werden müssen, weil hier geschrieben steht, wer aus Gott ist, der hört auf uns. Es ist eine Anmaßung, wenn der Betreffende nicht von Gott gesandt worden wäre. Und ich bin der Überzeugung, dass nicht jeder hat sagen können, was hier ein Johannes sagen konnte oder ein Paulus oder ein Petrus. Aber sie haben es sagen können, weil es so war. Sie haben mit ihren eigenen Ohren die göttliche Berufung zum Dienst aus dem Munde des Herrn gehört. Sie waren von ihm gesandt und haben sein Wort verkündigt. Und er hat selber gesagt, wer euch hört, der hört mich. Und wer den aufnimmt, den ich sende, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das kann aber nicht einfach jeder nehmen und sagen, so, dieses Wort, das ist jetzt für mich gedacht. Wenn das Erste nicht auf uns zutrifft, dann kann das Zweite auch nicht auf uns zutreffen. Dieses Wort, das wir oft gelesen haben, sei es aus Johannes Kapitel 13 oder auch Kapitel 20, es sind ja ganz besondere Stellen, auf denen oder in denen der Herr auf diesen Tatbestand aufmerksam macht. Johannes 13, Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Die Bedingung ist, wenn ich jemand sende, das ist die Sache, nicht wenn jemand gelaufen kommt und sagt, ich bin arbeitsscheu, ich möchte euch gern die Zeit stehlen, sondern, ach, das wird niemand sagen, sagt Bruder Russ gerade. Nein, ich mache hier keine leichtfertigen Dinge. Heute geht es um alles. Und es geht nicht darum, oder darum, dass die Gutmütigkeit der Gläubigen nicht ausgenutzt wird, sondern darum, dass die Gläubigen nicht nur gutmütig sind, sondern glauben, wie die Schrift sagt, und unterscheiden können. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, und da denken wir noch speziell an das, was Bruder Brenim gesagt wurde, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Das leuchtet mir ein. Wenn ein Mann von Gott gesandt wurde und ich nehme ihn mitsamt der göttlichen Botschaft auf, dann habe ich den Herrn, der ihn gesandt hat, der ihn beauftragt hat, der durch ihn zu mir redet, aufgenommen. Und damit habe ich dem Herrn Genüge getan und werde vor ihm bestehen können. Diese Worte werden uns sicherlich zu Herzen gehen. Vergesst das jetzt für den Rest eures Lebens nicht mehr. Es ist mir ganz neu aufgefallen. Es geht nicht mehr darum zu sagen, ja, das ist ein lieber Bruder. Ein lieber Bruder bleibt in der Liebe Gottes. Und bleibt er in der Liebe Gottes, dann bleibt er im Worte Gottes und damit in der Wahrheit und damit unter der Zucht und Leitung und Inspiration des Geistes der Wahrheit. Alles, was nicht Wahrheit ist, das ist Lüge. Es muss natürlich fromm dekoriert sein, damit die Leute es glauben. Aber dank sei unserem Gott, dass er uns bis hierher geholfen hat und auch weiterhin helfen wird. Wer nicht in der Lehre Christi bleibt, der hat Gott nicht. Der kann von Entrückung und Verwandlung von allem sprechen. Es wird überhaupt nichts nützen. Hier im Jakobusbrief nur noch kurze Hinweise. Jakobus Kapitel 1, Vers 21. Darum legt alle Unsauberkeit und den letzten Rest der Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort an, das eure Seelen zu erretten vermag. Auch das ist sehr wichtig. Gottes Wort mit Sanftmut, aber im völligen Glauben ohne jeglichen Zweifel aufzunehmen, um dann die Rettung zu haben. Weiter steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst. Auch dieses Wort wollen wir zu Herzen nehmen. Jeder wird schon merken, wo der Geist Gottes mahnt, worauf er die Hand legt, was in deinem und in meinem Leben getan sein muss, damit Gottes Wohlgefallen auf uns ruht. Da braucht einer dem anderen nichts mehr zu sagen, aber der Geist Gottes wird es jedem Einzelnen wissen lassen. Dann in Kapitel 2, Vers 8, Jakobus 2, Vers 8. Allerdings, wenn ihr das königliche Gesetz nach dem Schriftwort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr Recht daran. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Die Liebe Gottes kennt kein Ansehen der Person. Niemals dürfen wir mit zweierlei Maß messen. Unsere Liebe zueinander muss so sein, wie sie von Gott uns gegenüber war. Rein und heilig, ohne Berechnung, sondern freizügig muss sie sich ergießen können. Es wird ja gesagt, denn wer das ganze Gesetz erfüllt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, der hat sich damit an dem ganzen Gesetz vergangen. Es ist ein und derselbe Gott, aus dessen Munde jedes Wort hervorgegangen ist. Und wir dürfen uns unter jedes Wort beugen und ihn darum bitten, uns die Kraft zu verleihen, alles so zu tun, wie er es haben möchte. In Kapitel 3, Vers 10 steht, aus demselben Munde gehen Segen und Fluch hervor. Das darf nicht so sein, meine Brüder. Lässt etwa eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und bitteres Wasser sprudeln? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Ebenso wenig kann eine Salzquelle süßes Wasser geben. Wir haben oft genug gesagt, es gibt zwei Samen, es gibt zwei Quellen. Es gibt einfach zwei verschiedene Dinge auf dieser Erde oder gar in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Denn so hat Bruder Brenhem ausgeführt, dass aus jeder Erweckung eben Zwillinge hervorgehen. Die einen schlagen sich an die Brust, erkennen, dass sie versagt haben, um dass sie die Gnade Gottes benötigen, aber sie suchen und finden ihren Weg zum Kreuz und dem Gekreuzigten. Und sie finden Gnade vor dem Angesicht Gottes nach dem Wort der Schrift, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Sie können nicht anders, als das, was in ihnen ist, auch offenbaren. Und es wird niemals zweierlei in einem Menschen sein können. Entweder sind wir das eine oder wir sind das andere. Aus derselben Quelle kann nicht süß und bitter hervorgehen. Woher kommt all die Bitterkeit, all der Hass, all der Neid und all die Eifersucht und alles, was so Land auf und Land ab registriert werden kann? Aus der göttlichen Quelle kann nur neues göttliches Leben hervorsprudeln, und damit wird die Gesinnung Jesu Christi und sein Wesen offenbar. Wenn das nicht hervorkommen kann, dann ist noch die alte Quelle, die da sprudelt. Und wenn man in eine bittere Quelle ein paar Kilo Zucker hineintut und meint, jetzt werden alle merken, dass die Sache versüßt wurde, täuscht euch nicht. Man wird es wenigstens kurz darauf zu spüren bekommen, dass die vorübergehende Versüßung keinen Bestand hatte. Gott will Menschen aus uns machen, die eine Sprache sprechen, ein Wesen haben, nämlich das Wesen Jesu Christi, die ein Gesicht haben und nicht zwei. Menschen, die aus der göttlichen Quelle schöpfen, und diese Quelle soll übersprudeln durch die Gnade unseres Gottes. Also nicht einmal Fluch und einmal Segen, nicht einmal Liebe und dann Hass, sondern eine Sache, entweder das oder jenes. Eins von beiden. Aber, und darauf kommen wir jetzt schnell zurück und damit auch zum Schluss, wir sind eine Vermischung gewesen, das haben wir alle erkannt. Nun aber hat Gott uns bis hierher gebracht, nicht um uns in dieser Vermischung zu lassen, sondern einen neuen, reinen, heiligen, göttlichen Samen in uns hinein zu pflanzen, damit wir nach der göttlichen Art hervorkommen und Söhne und Töchter Gottes werden nach dem Vorbild Jesu Christi, unseres Herrn. Dann braucht uns niemand mehr Nachhilfeunterricht zu erteilen, sondern dann sind wir das, was wir sind. Und wie Paulus es aussprechen konnte, aus Gnaden bin ich, was ich bin. Und was sind wir aus Gnaden? Aus Gnaden sind wir selig geworden. Das nicht aus uns, sondern durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir sind nicht nur dazu da, um ab und zu nach der Art der Besprengung, wie es gehandhabt wird, immer so ein bisschen besprengt zu werden, sondern hineingetaucht und getauft zu werden, um als neue Menschen hervorzukommen. Weiter lesen wir hier in Jakobus im 5. Kapitel im 9. Vers. Seufzt nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Stellt euch vor, nicht nur ein Reden gegeneinander oder übereinander, schon ein Seufzen gegeneinander geht bei Gott nicht vorbei. Seufzet nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Stellt euch vor, wie eng dieses Sieb Gottes doch ist. Dieser Filter Gottes, über den Bruder Brenim ja eine ganze Predigt gehalten hat. Der Filter Gottes. Wir haben vielleicht unseren Filter gehabt. Und siehe da, alles ist mal so schön da durchgerutscht. Jetzt aber will Gott den Filter seines Wortes anlegen. Und da geht überhaupt nichts mehr hindurch. Und wir sind gut beraten, wenn wir all diese Worte ernst nehmen. Wir sind gut beraten, wenn wir uns vom Geist Gottes in alle Wahrheit hineinführen lassen und nicht bei uns selber denken, ach, ich bin doch mit Gott in Ordnung, du liebe Zeit, ich habe doch das und jenes erlebt und wenn ich zurückschaue, was habe ich da nicht alles aufzuweisen? Ja, vielleicht stimmt das sogar, aber das wird nicht genügen. Der Herr möchte Leute bei ihm haben, die in sein Bild umgestaltet worden sind. Söhne und Töchter Gottes, Same Gottes nach göttlicher Art. Und gerade in Jesaja 53, wo von unserem Herrn, von seinem Leiden, von seinem Sterben und von unserer Erlösung und Vergebung die Rede ist, da steht der schöne Vers geschrieben, vielleicht soll ich ihn gerade vorlesen, dass er Samen sehen wird und in die Länge leben, wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn zur Ausführung gelangen oder geschehen. Ist eine neue Schöpfung und Christus ist der Anfang dieser neuen göttlichen Schöpfung und wir müssen durch das Wort der göttlichen Verheißung und durch den Geist Gottes geboren werden. Wie, und das möchte ich jetzt fragen, ist Christus gezeugt und geboren worden? Was geschah zuerst? Kam irgendjemand und hat eine Predigt gehalten? Aus dem Mose oder aus dem Jeremia oder sonst wo? Nein, das Wort der göttlichen Verheißung wurde gegeben und als das Wort der göttlichen Verheißungen als Same in Maria hineinfiel, kam der Heilige Geist über sie und es wurde gesagt, dass von dir geboren werden soll, ist vom Heiligen Geist. Aber diese Geburt ging die Hineinlegung des göttlichen Samens, des Wortes, der Verheißung voraus. Stimmt das oder nicht? So wurde Christus, der Sohn Gottes, geboren. Lasst mich heute mit aller Deutlichkeit sagen, dem herausgeboren werden, der Söhne und Töchter Gottes als Brautgemeinde in diesen letzten Tagen, musste das Hineinlegen des göttlichen Samens, des Wortes, der Verheißung vorausgehen. Erst dann kann der Heilige Geist dieses Saatwort nehmen und es befruchten und zu neuem Leben hervorbringen. Alles andere ist eine Sache, die Menschen sich selber vormachen. Und am Ende werden sie enttäuscht dastehen. Jeder kann sich ein frommes Gesicht aufsetzen und vielleicht auch demütig reden und gehen, aber dadurch ist noch keiner gerettet worden. Göttlicher Same ist gegeben worden, ehe Christus, der ja selbst der Same ist, in dem das Wort Fleisch wurde, hervorkommen konnte. In der gleichen Weise geschieht es jetzt. Und ich bin Gott dankbar, dass eine Schar herauskommt, die alles hinter sich zurücklässt und bereit ist, in dem reinen Herzensboden, der umgepflügt und beackert und bearbeitet wurde, das Wort der göttlichen Verheißung für diese Zeit aufzunehmen. Und dann können auch wir wie Maria sagen, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist lobsinget Gott, meinem Heiland, weil er die Niedrigkeit seiner Magd angesehen hat. Gott hat Menschen auf Erden, für die das Wort der göttlichen Verheißung als Same und damit als Voraussetzung für die geistliche Geburt gedacht ist. Und alle, die dazu bestimmt sind, werden das von Gott für diese Zeit verheißene, geoffenbarte und verkündigte Wort in sich aufnehmen. Für den Rest wird Gott sorgen. Maria glaubte und schon kam die Ankündigung, Heiliger Geist wird dich überschatten oder die Kraft des Höchsten. Und so glauben wir es auch für alle, die in das Bild Jesu Christi umgestaltet werden. Irdische Menschen werden nicht in diese Welt hineingeboren, weil es donnert und blitzt und weil es mächtig regnet und Überschwemmungen kommen oder Winde wehen oder die Sonne heiß scheint. Irdische Menschen werden immer noch auf die von Gott bestimmte Art und Weise in diese Welt hineingeboren. Das Gleiche trifft auf die geistliche Geburt zu. Nicht das Reden über Donner und Blitz und Siegel und dies und jenes, sondern weil Gottes heiliges Wort, das für sein Volk für diese Zeit bestimmt wurde, in dein und mein Herz hineingelegt und im Glauben aufgenommen wird. Denn Gott wacht über seinen Worte, um sein Wort zu bestätigen und es zur Ausführung zu bringen. Dank, Preis und Ehre sei unserem Gott. Jetzt brauchen wir keinen großen Evangelisten mehr, keinen Nachfolger William Branhams mehr, keinen 8., 9. oder 10. Botschafter, sondern nur noch eines, Gottes heiliges, geoffenbartes Verheißungswort für diese Zeit im Glauben aufzunehmen. Für den Rest wird Gott sorgen. Und ihr wisst ja, wie es ist irdisch. Man ist nicht mehr besorgt. Man weiß genau, dass neues Leben hervorkommen wird. Und ihr könnt spätestens irgendwann mal die Mutter fragen, und sie wird's euch bestätigen, auch wenn man noch nicht viel sehen kann äußerlich, die wird plötzlich sagen, ich spüre Leben in mir. Und ich meine, die Stunde muss kommen, wo die Gemeinde des lebendigen Gottes, die da ist, sein Leib, dieses neue göttliche Leben in sich verspürt, ehe es zum Durchbruch kommt. Halleluja! gelobt und gepriesen sei unser Gott. Er wird alles wohlmachen. Gelobt sei er in Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Mein Gott, himmlischer Vater, als der Unwürdigste unter deinen Geschöpfen, ist mir Gnade und Heil widerfahren, das kann und will ich nicht leugnen. Weiter hast du den Auftrag erteilt, von Stadt zu gehen, dein Wort zu verkündigen und die göttliche Speise auszuteilen. Ich danke dir für diese Sendung und für alle, die das Wort der Wahrheit aufnehmen, als göttlichen Samen in ihre Seele hineinpflanzen lassen. Herr, mein Gott, ich bin voller Zuversicht, dass jeder Same nach seiner Art hervorbringen wird. Herr, wir sehen es äußerlich in der Natur, wir sehen es geistlich in allen Gemeinden. In jeder Gemeinde sind nach derselben Art wieder Menschen hervorgekommen. In jeder Denomination sind die gleichen hervorgegangen, wie in jedem Land und in jeder Nation. Herr, mein Gott, wir als die Elenden, als die Verworfenen, als diejenigen, die wie Kot auf die Straße geworfen wurden, über die jeder hinweggehen kann nach Belieben, und dennoch wertvoll und kostbar vor deinem Angesicht. Wir dürfen, obwohl wir Lehmhütten bewohnen, dein teures und heiliges Wort, deine Verheißungen für diese Zeit in uns aufnehmen und wissen, dass du sie bestätigen und zur Ausführung bringen wirst. Treuer Gott, von Herzen danke ich dir für deine Gegenwart. Herr, wir sehen nicht mit unseren Augen oder hören nicht mit unseren Ohren, sondern wir hören und sehen mit unserem Herzen und nehmen das auf, was du zu uns geredet hast. Du wirst hervorbringen nach derselben göttlichen Art. Und treuer Herr, wenn es offenbar werden wird, dann werden wir dir gleich sein. Halleluja. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir. Erhalte uns in deiner Gnade, in deinen Worte, unter deinem Blute, unter der Leitung deines Geistes und sei du mit uns allen. Segne auch diejenigen, die sich taufen lassen werden. Treuer Heiland, mögen sie erkennen, dass die Taufe ein Bund eines guten Gewissens mit Gott ist, dass sie mit Christus gestorben, mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstehen. Herr, mögest du als der Auferstandene mit deiner Auferstehungskraft über uns alle kommen und in uns alle dringen, damit wir an dieser Kraft Anteil haben. Dir danke ich für all meine Brüder und für all meine Schwestern in Europa und in der ganzen Welt. Herr, die Ernte ist reif. Treuer Gott, wenn du deine Schnitter vom Himmel her sendest, Denn so steht's ja geschrieben, die Schlitter sind Engel. Aber du wirst dafür sorgen, dass sie nur dienstbare Geister sein werden, um deretwillen, die die Seligkeit ererben sollen. Denn so steht's in Hebräer 1 geschrieben, du wirst immer noch Menschen gebrauchen, um andere Menschen zu rufen, dass sie zu dir kommen. Wir danken dir für alles. Unsere Herzen sind gefüllt. Ja, sie gehen über. Halleluja. Preis und Ehre sei dir. Herr, ich danke dir und bete dich an, dass du mir das Vorrecht gabst und schenktest, in diesen Tagen zu leben, gesund zu sein, deine Stimme gehört zu haben, die Botschaft für diese Zeit zu glauben und zu tragen. Herr, wenn ich alles zusammenzähle, dann hast du Großes und Wunderbares getan an mir, an Hunderten, an Tausenden in der ganzen Welt. Mein Gott, erhebe dich und offenbare dich mit all deiner Kraft. Anbetung und Ehre sei dir. Treuer Gott, sollte in unserer Mitte noch jemand sein, der im inneren Kampf steht und sich selber nicht zu helfen vermag, so mögest du der betreffenden Person zur Hilfe kommen. Herr, du kennst jeden Einzelnen. Mein Gott, niemand kann sich selber helfen. Keiner kann sich retten. Keiner kann sich selig machen. Aber du kannst beides. Du kannst retten, heilen, selig machen. Und wir bitten dich, tu es heute an denen, die zu dir kommen und Zuflucht zu dir nehmen. Herr, reinige uns, heilige uns, taufe uns mit Geist und Feuer. Möge deine heilige Salbung über uns kommen als dein Volk in diesen letzten Tagen. Halleluja, ich preise dich und danke dir und bete dich an in Jesu heiligen Namen. Halleluja. Amen.
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 Wir werden jetzt gleich zur Taufe übergehen. Die Zeit ist ja vergangen. Vielleicht sollten wir hier noch für unsere Brüder gemeinsam beten. Bitte lasst uns doch alle aufstehen. Ich möchte, dass die beiden Brüder nach vorne kommen, die sich möchten taufen lassen. Kommt bitte nach vorne. Ich weiß nicht, ob sie schon gut Deutsch verstehen. Aber die Hauptsache ist ja, dass sie von ganzem Herzen glauben. Denn ohne Glauben ist ja auch die Taufe hinfällig. Denn der Herr Jesus sagt, oder die Schrift sagt, zuerst kommt der Glaube und dann kommt die Taufe. Und wir sehen, Philippus hat den Kämmerer gefragt, glaubst du von ganzem Herzen, so kann es geschehen. Und er sagte, ich glaube von ganzem Herzen. Und sie sind abgestiegen vom Wagen, keine große Zeremonie gemacht, sondern abgestiegen und er hat sich taufen lassen. auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Ich frage euch vor allen Zeugen, glaubt ihr die Endzeitbotschaft, die Gott aus Gnaden geschenkt hat? Ja, alle haben es gehört und Gott hat es auch gehört. Und so, denke ich, wollen wir jetzt gemeinsam für euch beten, oder ich möchte bitten, dass ihr jeder doch Gott danket für eure Erlösung und für die Botschaft. Wir kommen noch einmal gemeinsam, o Herr, bitten dich aus der Tiefe unserer Herzen. Du wollest diesen Brüdern gnädig sein. Du wollest sie begleiten auf all ihren Wegen. Du hast sie gerufen. Du hast sie den Glauben in das Herz hineingelegt. Herr, wenn sie auch noch jung und schwach sind, aber dir sind sie anbefohlen. Und ich bitte dich, Herr, du wollest jetzt mit uns sein, wenn wir hinübergehen zu dem Wassergrab der Taufe. O Herr, schenk Gnade ihnen und uns allen. Herr, wir danken dir, dass du noch kein Ende hast mit deinem Wirken, sondern du wirkest weiter, Herr. Und du rufest noch heute Menschen. Dank und Ehre, Preis und Ruhm sei dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen.